Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Die meisten von euch werden sicherlich schon mal den Spruch gehört haben, der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Wenn ich mir so die Berichterstattung und die Presseartikel in den letzten 2 Wochen angeschaut habe über die Geschehnisse in Paris, dann glaube ich, ist dieser Spruch zumindest, was den Sport dort betrifft, schon lange nicht mehr gültig. Am Ende wird nur von denen berichtet, die auf dem Podium stehen, die Erfolge einfahren. Von denen, die im Vorkampf ausscheiden, hört man kaum etwas. Ähnlich ist es auch in vielen anderen Belangen unserer Gesellschaft. Es zählt im Grunde nur Leistung. Und wenn wir dann den Spruch für die neue Woche lesen, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da könnte man schnell denken, dass Gott die Erfolgreichen weniger mag als die, die nicht so erfolgreich sind. Aber genau das will, glaube ich, dieser Spruch nicht sagen. Gott hat uns alle mit Gaben beschenkt und das müssen wir erkennen, dass all das, was wir können und was wir vielleicht auch besser können als jemand anderes neben uns, dass wir das in erster Linie als Geschenk Gottes und nicht als unsere eigenen Erfolge sehen dürfen. In diesem Sinne glaube ich, bei Gott zählt dieser Gedanke noch, dabei sein ist alles. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christi, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen sein Wohlgefallen. Amen.
Lasst uns miteinander beten. Du, unser Herr und Gott, du bist ewig. Und wir haben unsere Zeit. Aus eigener Kraft können wir nicht viel bieten. Bei niemandem von uns Menschen reicht es zum Ruhm. Du aber nimmst uns an und gibst uns, auch wenn wir Sünder sind, einen Platz bei dir um Jesu Willen. Lass uns im Glauben ergreifen und mehr lernen, wie wir nicht aus Verdiensten leben, nicht aus Leistungen, sondern nur bestehen können durch das Geschenk deiner Gnade, heute und in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel für den 11. Sonntag nach Trinitatis aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus im 2. Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Worte der Heiligen Schrift. Wir hören das Evangelium für diesen Gottesdienst. Es steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Und ich? Bin ich auch besser als andere? Oder doch schlechter? Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Am Ende kommt es gar nicht darauf an, ob ich besser bin oder schlechter bin als andere. Also wir sind ja nicht bei Olympia. Wir haben ja keine Goldmedaillen zu verteilen. Am Ende kommt es darauf an, dass ein Mensch den Mut hat zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Lasst uns glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem zweiten Buch des Samuel. Der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Manne zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn
über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu dem Mann, Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, der Hethiter, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht, das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinen Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Lass uns in der Stille beten. Segne, Herr, unser Reden und Hören. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. David, König in Israel, König von Israel und Juda, ist die Lichtgestalt in der Geschichte Israels. Etwa 450 Jahre hat es Könige in Israel gegeben. Beginnend mit Saul, bis dann an den Punkt, wo die Israeliten in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. 450 Jahre. David kennt ihr, ne? Ja. Ihr auch? Kennen wir alle. Also David ist so ein Name als König von Israel, der ist allen geläufig. Und dann wird es aber schon dünner. Salomo, gut, ja. Salomo kennen wir wahrscheinlich auch alle. Und dann? 450 Jahre Königtum. Wir kennen vermutlich kaum mehr als diese beiden. Vielleicht noch den anderen, ein oder anderen, der immer mal wieder in der Christenlehre oder sonst wo aufgetaucht ist. David ist die Lichtgestalt. David kann als der eigentliche Staatsgründer gelten. Die Geschichte Davids liest sich wie ein packender Abenteuerroman. Ein Hirtenjunge ist er, der an den Hof des Königs Saul kommt. Aber da kann er nicht bleiben, Saul verstößt ihn. Und David muss fliehen und kämpft mit einer Handvoll Männer mal auf der einen, mal auf der anderen Seite der damaligen Mächte, die sich in dieser Region ziemlich bekämpft haben. Das ist ja bis heute nicht anders. Nach dem Untergang Sauls bringt es David durch großes diplomatisches Geschick fertig, die bis dahin verfeindeten Stämme des Nord- und des Südreiches zu befrieden und zu vereinen, beide Länder, Israel im Norden und Juda im Süden, sind schließlich bereit, ihn, David, zum König zu wählen und zu salben. Dem jungen König gelingt dann ein kluger Schachzug nach dem anderen, unter anderem, was vielleicht das Wichtigste ist, er erobert Jerusalem. Das gehörte damals weder zum Nord- noch zum Südreich, sondern lag gerade so als kleiner Stadtstaat dazwischen. Also Jerusalem erobert er und macht es zur Hauptstadt und legt damit den Grund für das Großreich Israel. Israel ist nun nicht mehr nur der Spielball der großen politischen Mächte, sondern es wird selbst ein Machtfaktor im Orient. Mit diesem sagenhaften Aufstieg und mit der Entfaltung seiner Herrschaft hat David sich einen festen Platz in der sich gerade entwickelnden Geschichtsschreibung gesichert. Aber auf dem Höhepunkt seiner Macht, als eigentlich alles gut und alles wunderbar und klar ist, auf dem Höhepunkt seiner Macht begeht David einen schwerwiegenden Fehltritt. Ich weiß nicht, was das ist, ein Moment, in dem er die Selbstdisziplin und die Selbstkontrolle verliert, ob er in einem Anfall von Selbstüberschätzung glaubt, er könne sich jetzt alles leisten. Jedenfalls treibt ihn die Leidenschaft und die Gier dazu, in die Ehe eines anderen einzubrechen, um die Frau für sich zu gewinnen, in die er sich eines Nachmittags verliebt hat und die er nicht wieder vergessen kann, ist er bereit, auch über Leichen zu gehen. Ja, David ist in der Geschichte Israels eine Lichtgestalt, aber eine Lichtgestalt mit Flecken. Das ist eine seltsame Geschichte, die uns der Predigttext aufgibt. Wir könnten jetzt das moralische Fehlverhalten Davids nutzen, um über entsprechendes Fehlverhalten heutiger Machthaber nachzudenken. Das gibt es ja immer noch. Wir könnten unseren moralischen Zeigefinger heben über die Unmoral der Politiker. Und das machen wir ja auch ganz gerne. Aber ganz ehrlich, dazu müssen wir eigentlich nicht hier in die Kirche kommen. Das können wir überall und wir tun es ja auch überall. Wir heben gerne den moralischen Zeigefinger, wenn es um das Fehlverhalten anderer geht. Wir kritisieren gerne, wenn andere Fehler machen oder wenn Menschen, die in der Position dazu sind, Entscheidungen fällen, die nicht unsere sind. Wir empören uns, wenn ein anderer etwas anders macht, als wir das so gerne haben möchten und als wir es gewohnt sind. Als der Prophet Nathan zu David geht, da weiß er, jetzt ist er auf einem schwierigen Gang. Er wagt sich auf ein schwieriges Feld. Einem König, einem absoluten Herrscher, das war David sicher, sein Fehlverhalten vorzuwerfen, das war nicht ungefährlich. So erzählt er die Geschichte von dem Reichen mit den vielen Schafen und dem Armen mit nur einem einzigen Schäflein. Nathan ist ein kluger Mann und er hat kluge Ideen. Und Nathan hat seinen König richtig eingeschätzt.
Davids moralisches Empfinden empört sich über die Unmoral des anderen. Der Richtfinger weist den anderen zurecht. Das Urteil ist schnell gesprochen. So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Armer David, du hast es wohl nicht gemerkt, als du mit deinem Richtfinger, ich habe immer gelernt, auf der Kanzel darf man sowas nicht, nur manchmal, zur Verdeutlichung, mit deinem Richtfinger, David, mit dem du dem anderen das Urteil sprichst, hast du dir selber das Urteil gesprochen. Dem einen Finger, der auf den anderen zeigt, folgen drei, die auf dich selber zeigen. Das Urteil, das du über andere sprichst, kehrt sich gegen dich selber. Die Geschichte vom Propheten Nathan, sie lädt uns nicht ein, über Moral und Unmoral von Politikern zu diskutieren. Die Geschichte aus dem 2. Samuelbuch lädt uns ein, dass wir über uns selber nachdenken. Wie oft habe ich in meinem Leben schon andere verurteilt? Wie oft habe ich mir dabei, ohne es zu merken, selbst das Urteil gesprochen? Wie kritisch gehe ich gerne mit anderen um und wie kritisch gehe ich mit mir selber um? Wie viel Schuld laste ich dem anderen an und wie gerne spreche ich mich immer von der Schuld frei? Alte Geschichte, ne? Wenn irgendwas ist, wer hat das Licht in der Kirche brennen lassen? Ich nicht. Wer hat den Kehrkorb umgeschmissen? Ich nicht. Wir sprechen uns gerne selbst frei. Wir haben vorhin die Evangeliumslesung von dem Pharisäer und dem Zöllner gehört. Jesus erzählt die Geschichte seinen Jüngern, um deutlich zu machen, dass wir vor dem Angesicht Gottes frei sind von dem Gesetz dieser Welt. Was ist das Gesetz dieser Welt? Das Gesetz dieser Welt nötigt mich dazu, auf die Schuld des anderen hinzuweisen, um von meiner eigenen abzulenken. Wenn die Frage ist, wie komme ich durchs Leben, dann indem ich den anderen schuldig erkläre und mich reinwasche. Im Zweifelsfalle die Hände, wie bei Pilatus. Es gilt, den anderen zu kritisieren, damit niemand auf die Idee kommt, er könne mich kritisieren. Solange ich verurteile, Richter bin, werde ich selber nicht verurteilt. Wenn ich meine Vorzüge preise und zugleich auf die Fehler des anderen hinweise, habe ich gute Chancen, einen guten Platz in dieser Welt zu erringen. Aber ich habe gesagt, Gott macht frei vom Gesetz dieser Welt. Bei Gott gilt etwas anderes. Bei ihm muss ich nicht den anderen anschwärzen und schlecht machen, um selber gut dazustehen. Bei Gott kann ich für den anderen bitten, um Gottes Segen, um Gottes Gnade, um verwandelt werden, um neu werden durch den Heiligen Geist. Und bei Gott muss ich meine eigenen Flecken, die es ja vermutlich gibt, nicht verstecken. Denn dadurch, dass ich sie verstecke, verschwinden sie ja nicht. Ich kann mich selbst nicht gerecht sprechen. Ich muss kein Theater spielen. Ich muss nicht so tun, als wäre ich ein ganz anderer als der, der ich bin. Bei Gott kann ich sagen und zeigen, wo ich mir selber zur Last werde. Ihn kann ich bitten, dass er mich entlastet und mich verwandelt. Manchmal kommen so Situationen, dass jemand nach dem Gottesdienst kommt und sagt, ah, Herr Pfarrer, das war mal eine schöne Predigt. Passiert nie so oft. Pfarrer darf man nicht sagen, dass er eine gute Predigt gehalten hat. Manchmal aber doch. Und manchmal kommt dann ein Nachsatz. Die Predigt, die hätte mein Nachbar hören müssen. Oder mein Schwiegersohn. Schade, dass die heute nicht da waren. Die Predigt wäre genau richtig für die gewesen. Und ich frage dann, und für dich? War sie für dich auch richtig? Gott kann ich bitten, dass er meine Hand verwandelt. Die Pistole, mit der ich andere töte, die kann Gott verwandeln. Gott kann meine Hand öffnen. Und wenn Gott meine Hand öffnet, dass sie nicht mehr tötet, dann wird sie zu einer Hand, die sich dem anderen reicht zum Frieden und zur Hilfe. Meine Hand will er öffnen, dass sie den anderen nicht mehr verurteilt, sondern damit sie selber Halt findet in der Hand Gottes. Und seine Hand reicht mir, Gott. Das tut er in Jesus. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Heute ist so ein Tag, der seine besondere Prägung hat. Um 9 Uhr drüben bei den Geschwistern der Baptistengemeinde wird der Pastor Christian Riedeck verabschiedet. Der verlässt also die Gemeinde und geht, weißt du das?
Ich glaube irgendwo nach Rheinland-Pfalz, irgendwo in den Mainzer Bereich, wenn ich das richtig gehört habe. Heute Nachmittag um 14 Uhr ist in Aue ein Gottesdienst zur Verabschiedung unseres Superintendenten. Der geht auch in den Ruhestand. Und Ruhestand, das Thema hatten wir ja in den letzten Wochen auch immer wieder. Die Agnes ist in Ruhestand gegangen. Die Karin Mennel ist in Ruhestand gegangen. Die Birgit Kreiner geht in Ruhestand. Da brauchen wir auch dringend jemanden, der uns dafür sorgt, dass das Pfarrhaus in einem vernünftigen Zustand verbleibt. Also es gehen ganz viele Menschen tatsächlich in Ruhestand. Aber dazu hilft es dann, dass wir heute ein Dankopfer haben, das für die Aus- und Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst gedacht ist. Ja, wenn wir Mitarbeiter verlieren und verabschieden den Ruhestand, weil sie viele Jahre Dienst gemacht haben, dann brauchen wir neue. Das ist so ein Punkt, wo wir dazu helfen können. Ich lade ein. Im Anschluss an diesen Gottesdienst, wieder angehängt, ist heute Heiliges Abendmahl. Dazu sind alle herzlich eingeladen. Um 11 Uhr ist Kindergottesdienst. In der Landeskirchengemeinschaft gibt es Bibeltage, die beginnen heute und dauern bis Mittwoch, 14. August. Und es kommt Friedemann Wunderlich täglich um 19.30 Uhr. Friedemann Wunderlich ist schon des Öfteren mal in der Gemeinschaft gewesen, also denen, den meisten wohl auch schon einmal begegnet und gut bekannt. Das Thema Gemeinde ist kein Ponyhof. Ehrlich gesagt, auf den Gedanken bin ich auch noch nie gekommen. Dass eine Gemeinde ein Ponyhof hätte sein können, der kam mir nicht. Aber ich weiß, Gemeinde ist das auch nicht. Am Mittwoch geht's los mit dem Konfirmandenunterricht. Um 15.45 Uhr kommt die Klasse 7 und startet. Und um 16.45 Uhr kommt dann die Klasse 8. Die Christenlehre für die Klasse 1 bis 4 startet erst ab 19.08. jeweils montags. Ich glaube, die Zeiten sind auch schon ausgehängt. Also Klasse 4, 1 bis 4 montags. Und Klasse 5 bis 6 wird es auch Christenlehre geben. Da sind wir aber noch so ein bisschen dabei, das drumherum zu klären, soll ab September stattfinden. Wir haben jemanden, der sich bereit erklärt hat, Christenlehre für 5 und 6 zu machen, kann aber erst ab September sein. Für alle, die fragen, bitte geben Sie es weiter. Und am Donnerstag um 16 Uhr ist Singekreis und um 17 Uhr Korrende. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst, 9.30 Uhr hier und um 11 Uhr dann Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Der Wochenspruch, Sie haben es schon gehört, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Lasst uns das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen.
Ja, Herr, das bitten wir, dass du unsere Kirche ansiehst, unsere Gemeinden ansiehst, unser Land ansiehst. Wir brauchen Menschen, die bereit sind zum Dienst für andere. Dass du sie ausrüstest und zurüstest, das bitten wir. Und dass du sie sendest, dass sie ankommen, dort, wo sie gebraucht werden. Hier bei uns auch. Segne du, Herr, Geber und Gaben. Amen. Lass uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, um Gnade bitten wir. Du hast sie längst verheißen. Auf Gnade hoffen wir und du teilst sie schon aus, Jahr für Jahr, Woche für Woche, Tag für Tag. Wir leben manchmal trotzdem in der Angst und fürchten uns und sorgen uns um den Zustand der Welt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Zeige dich, Vater, mit deiner Gnade, damit wir deine Gnade trotz all unserer Sorgen erkennen. Zeige dich mit deiner Gnade, die wir so dringend brauchen, an den Orten des Todes, wo Krieg herrscht, wo Folter Körper und Seele zerbricht. Wir denken an all die Regionen, in denen Krieg und Kampf ist. Ukraine, Gazastreifen, in so vielen Ländern dieser Erde. Du, Vater, kennst die Schmerzen und du kennst die Toten. Dich rufen wir an, Herr, erbarme dich. Zeig dich mit deiner Gnade, damit wir sie trotz all unserer Sorgen erkennen. Zeig dich mit deiner Gnade, wo die Sehnsucht nach Heil groß ist. Bei allen, die jetzt in der Sommerzeit unterwegs sind. Und bei allen, die auf der Flucht sind. Sei bei allen, die ankommen wollen. Und sei bei all denen, die andere willkommen heißen. Wir bitten dich für die Kranken und die Sterbenden. Wir bitten dich für die Pflegenden. Für die, die sich für andere aufopfern. Du, Vater, kennst die Hoffnungen und die Sehnsüchte. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Zeig dich mit deiner Gnade, damit wir dir nachfolgen. Zeige dich deiner weltweiten Kirche. Segne die Mutigen und segne auch die Ängstlichen, die Treuen und die Schwachen. Segne alle, die dein Wort mit ihrem Leben verkündigen. Du, Gott, kennst unseren Glauben. Voll Hoffnung auf die Gegenwart deines Geistes und im Vertrauen auf Jesus rufen wir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Lied 66 singen.
Thank you.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Amen. Nehmt nochmal Platz, bitte. Ja, dazu ist der Sonntag heute wunderbar. Sie könnten ausgehen und Freude für Ihr Herzen suchen. Und wenn Sie dabei unter der Gnade Gottes gehen, ist alles gut. Gott befohlen.